Es freut mich, dass wir unser Bibelstudium im Schmelztiegel mit Christus fortsetzen können und wir haben heute den Untertitel Das Gesicht des Goldschmieds sehen. Wir alle wissen, dass der Tag des Herrn nahe ist. Und die Bibel sagt, wer wird aber den Tag seiner Zukunft erleiden können? Und wer wird bestehen, wenn er wird erscheinen? Denn er ist wie das Feuer eines Goldschmieds und wie die Seifen der Wäscher. Er wird sitzen und schmelzen und das Silber reinigen. Er wird die Kinder Levi reinigen und läutern wie Gold und Silber. Dann werden sie dem Herrn Speisopfer bringen in Gerechtigkeit. Was bedeutet es, des Goldschmieds Gesicht sehen? Es bedeutet, dass wir ihm gleich werden. Wie entsteht dieser Prozess? Wie kommt es dazu, dass er uns reinigen kann? Und er uns durch diesen Schmelztiegel führt, bis wir sein Angesicht komplett widerspiegeln. Schauen wir es uns an. Wir haben gesehen, dass die Unreinigkeit darin besteht, dass wir in der Lüge geboren sind. Die Reinheit ist, dass wir in die Wahrheit kommen. Dass wir wissen, wir sind Kinder Gottes und nicht Götter. Wir haben gesehen, dass nach dem Erbgesetz sind wir alle geboren in derselben Art und Weise. Das heißt, wir haben einen Vater und wir haben eine Mutter. Und mein Vater und meine Mutter, seht ihr da, und ich bin zur Hälfte von meinem Geist von meinem Vater und zur Hälfte des Körpers von meinem Vater. Zur Hälfte des Geistes von meiner Mutter und zur Hälfte des Körpers von meiner Mutter. Deshalb bin ich der Sohn meines Vaters und auch der Sohn meiner Mutter. Und ich habe von beiden diesen Irrtum geerbt, der mich von Gott trennt. Es ist die gefallene Natur des Menschen und damit kann ich mich nur an Vater und Mutter durch Vertrauen und Glauben binden. In diesem geborenen Zustand gibt es keine Möglichkeit, zurückzukommen, Gott wieder zu dienen. Deshalb hat Gott einen Weg gefunden, indem er seinem Sohn den Menschen zufügte, seine Gottheit. Das ist das Wunder der Wunder, das wir nie erklären können. Aber was wir erklären können, ist der Mensch selbst, weil der steht unter dem Erbgesetz. Und dieses Erbgesetz sagt, dass auch Christus einen Vater und eine Mutter hat zur Hälfte. Hat Gott zum Vater, wurde gezeugt durch den Heiligen Geist und hat die Maria zur Mutter. Er erbt von seinem Vater 50% Geist und 50% Körper. Von seiner Mutter 50% Geist und 50% Körper. Damit ist er Gottes Sohn als Mensch und des Menschen Sohn, weil er ja von der Maria vom Menschen kommt. Von seinem Vater erbt er die Wahrheit, dass er der Sohn des Vaters ist. Dadurch verbindet sich sein Geist automatisch im Vertrauen und Glauben an den Vater. Und er erbt von der Mutter die sündige Natur, das Problem, was wir haben, das uns nicht erlaubt, uns an Gott zu binden. Er hat also die gefallene Natur des Menschen. Und jetzt kann er nur durch die Zusammenarbeit mit dem Vater über seine wahre Identität die alte bekämpfen und kreuzigen. Ich möchte das, was ich in der letzten Vortrag gesagt habe, nochmal deutlich machen. Christus hat nicht in der sündigen Natur überwunden. Er hat überwunden in der Natur, die er von seinem Vater geerbt hat, hat er die sündige Natur getötet. Alles andere ist nicht möglich. Die sündige Natur kann man nicht durch die sündige Natur töten. Man kann sie nur töten durch die Wahrheit. Die Lüge kann nur entfernt werden durch die Wahrheit. Deshalb ist es das Erbgut des Vaters, das Christus befähigt, in Zusammenarbeit mit seinem Vater, in sich selbst, dieses schlimme Übel, das uns von Gott trennt, zu entfernen. Durch die Erbschaft seines Vaters kann Christus die Erbschaft, die er von seiner Mutter hat, überwinden und abtöten. Und am Kreuz, als er ruft, es ist vollbracht, durch die Kraft Gottes, durch die Zusammenwirkung des Vaters mit dem Sohn, ist die sündige Natur, der Stachel des Todes, sozusagen der zweite Tod, der Grund des zweiten Todes, ist entfernt worden. Und dann stirbt Christus, indem er den ganzen Menschen tötet, weil er ist ja nicht mehr in der Lage, etwas von sich aus zu können. Deshalb muss dieser Mensch, der im Tod ist, durch den Tod erneuert werden und er kommt durch die Auferstehung aus dem Grab. Und dieser neue Mensch ist nur noch Gottes Sohn. Er ist der erstgeborene Sohn Gottes. Er ist Gottes neue Schöpfung. Er ist der zweite Adam. Der neue Mensch ist für immer mit Gott verbunden. Er ist unser Erbe. Er ist unsere Gerechtigkeit. Das sollten wir nie vergessen. Das ist der nach dem Geist geborene Mensch. Das ist die Natur dessen, wenn die Bibel sagt, wenn der Paulus sagt, denn die fleischlich sind, die können Gott nicht gefallen, die aber geistig sind, die können Gott gefallen. Das ist die geistige Natur, von der die Bibel spricht. Und die kann ich nur durch eine Neugeburt haben. Und das ist ein Wunder der Gnade Gottes, dass ich erkennen kann und meine alte Natur aufgebe, damit ich die neue nehme. Das neue Leben Jesu ist das, was mich mit dem Vater verbindet. Das ist die Neugeburt. Ich brauche wieder eine Verbindung zu meinem Vater. Die kann ich aber nur haben, wenn ich eine neue Identität habe. Christus hatte sie durch die Zeugung. Ich bekomme sie oder übernehme sie durch den Glauben. Und dadurch wird sie zu meiner Natur. Dadurch ist mein Vater und meine Mutter nicht mehr meine Mutter, sondern Gott ist mein Vater. Und jetzt habe ich einen Verbündeten gegen das Übel, das in mir noch lebt, nämlich der Rest der sündigen Natur, der Rest der Lüge, die abgetötet werden muss. Lasst uns das verstehen. Wenn wir uns nicht, derjenige, der nicht neugeboren ist und der nicht versteht, dass er nur durch die Zusammenarbeit, durch diese Verbindung mit dem Vater, die ja nur über Christus geschieht, die durch den Heiligen Geist zu unserem Geist kommt, können wir die alte Natur entfernen. Es ist unsere Arbeit. Es ist unser Werk. Aber es kann nur geschehen, dadurch, dass ich an den Vater und mit dem Vater zusammen dem Ding hier den Kampf ankündigen, um es zu entfernen. Da aber diese sündige Natur so versteckt ist, geht das nicht ohne den Schmelzziegel Christi. Er kommt von außen, weil wir von dort unser Bedürfnis holen. Deshalb müssen die äußeren Umstände sein, die uns herausfordern, zu sehen, was in uns steckt. Das Innere muss herauskommen, sodass wir sehen, ob wir in der Wahrheit sind oder in der Lüge. Und nun ist von äußerster Bedeutung zu verstehen, dass der Aktionsbereich Gottes und meiner miteinander wirken müssen. Das ist meine Aktionssphäre, der blaue Rahmen, und der rote ist Gottes. So, Gott ist um jedes Individuum, weil er ist derjenige, der alle Dinge außerhalb mir in seiner Hand hält. Er kann meinen Geist nicht steuern. Er kommt in meine Aktionssphäre nicht hinein. Das haben wir gesehen und ich hoffe, dass wir das auch nie vergessen. Und jetzt haben wir in uns herum unseren Feind Satan. Wir haben die Katastrophen, Kriege und was auch immer. Und wir haben böse Menschen und vielleicht gut gemeinte Menschen, die dennoch Böses tun und auf uns zukommen. Und jetzt müssen wir wissen, all diese Dinge, die auf uns zukommen, können auf uns nur zukommen, weil Gott es ihnen erlaubt. Es muss also durch Gott gehen. Deshalb können wir alles, was auf uns zukommt, als von Gott kommen, sehen. Kommt eine Krankheit, dann wissen wir, aha, der Grund liegt in mir, aber er kommt als Hilfe, dass ich mich erkennen kann. Kommt eine Not, wir werden aus der Arbeit getan oder es kommt ein Mobbing, ein Konflikt am Arbeitsplatz oder es kommt irgendeine Situation, die unangenehm ist, die gegen unsere Bedürfnisse ist, auf uns zu, dann müssen wir zumindest in unserem Verstand wissen, okay, wenn das gekommen ist, kommt es von Gott. Es kommt mir zu Hilfe. Es ist nicht eine Gefahr. Weil im ersten Augenblick sehen wir das als Gefahr. Oh, ich habe keinen Arbeitsplatz. Oh, man verfolgt mich, weil ich nicht alle Dinge so mache, wie sie vorgeschrieben sind oder was auch immer für Situationen in unser Leben kommen. Sie kommen gefiltert durch Gott. Er ist es, der das Ganze steuert. Und ich sage euch, dieser Glaube ist entscheidend zu verstehen. Ellen White schreibt es so schön in dem Buch, den Fußspuren des großen Arztes. Und sie tut Christus hier hinein und sagt, Christus ist umringt vom Vater. Und es kann nichts in sein Leben kommen, was der Vater nicht durchlässt. Und alles, was kommt, ist zum Besten. So auch für uns. Alles, was auf uns zukommt, ist zum Besten. Auch wenn es unsere Fehler sind, die uns in die Not hineingebracht haben. Die Konsequenz unseres Fehlers ist auch Gottes Schmelztiegel. Wir brauchen uns deshalb nicht zu fürchten, auch Fehler zu machen, weil wenn sie gemacht sind, ganz egal, welches die Konsequenz ist, ganz egal, ob sie schmerzhaft ist oder nicht, sie ist uns zum Besten, weil sie von Gott kommt. Wir können also nichts tun, wo Gott nicht all das so nutzen wird, dass es uns zum Guten dient. Wir können natürlich auch das, was er uns zum Guten bringt, ablehnen und uns dagegen wehren und in unserem Irrtum beharren. Ja, das können wir, weil er wird sich ja in unseren Kreis nicht hinein drängen. Aber er wird, egal wie wir immer reagieren, auf seinen Schmelztiegel. Er wird immer das Beste für uns aussuchen, dass es uns hilft, doch endlich den Irrtum zu sehen. Und was wir noch wissen müssen, ist, dass alles nie zu schwer oder zu viel ist und wird. Das sind drei Wahrheiten, die wir unserem Geiste vor Augen halten müssen, wenn wir im Schmelztiegel sind. Wenn die Dinge gut laufen, wissen wir, dass es uns gut geht, dann wissen wir, es kommt von Gott, dann wissen wir, es ist zum Besten. Und da kämpfen wir auch nicht dagegen an. Aber wenn die Dinge nicht so sind, wie sie unseren Bedürfnissen sprechen, dann wehren wir uns. Und Gott möchte, dass wir mitarbeiten, dass wir zusammen mit ihm wirken. Weil es geht ja nur um eine einzige Sache. Es muss das Übel der Lüge aus unserem Geist entfernt werden. Ich muss zu dem Zustand kommen, es ist vollbracht. Dann widerspiegle ich das Angesicht des Vaters. Dann widerspiegle ich das Angesicht des Goldschmieds. Dann hat der Goldschmied sein Werk erfüllt. Dann hat der Schmelztiegel das getan, wozu er gemacht wurde. Dann ist das Ziel erreicht. Und darum geht es in diesen letzten Tagen dieser Weltgeschichte. Gott möchte uns in kürzester Zeit, weil die Zeit ist sehr kurz, fertig und vorbereiten. Weil er hat ja ein Werk für uns zu tun. Wir sollen ja nicht das Angesicht des Goldschmieds widerspiegeln um unsertwillen. Nein. Um der Aufgabe willen, für die wir gerufen sind. Gott reinigt uns nicht im Schmelztiegel, damit wir rein sind um unsertwillen oder damit wir in seiner Gegenwart sein können. Nein, das ist nicht das Ziel. Das Ziel ist, die Welt zu erleuchten mit seinem Wesen. Deshalb warten am Ende dieser Tage, dass was im Gleichnis der 10 Jungfrauen beschrieben ist, das wartet auf uns. Wir alle kennen dieses Gleichnis von den 10 Jungfrauen. Sie warten am Abend des Weltgeschehens, am Abend kurz bevor Jesus kommt, auf ihn. Sie sind die Kinder des Lichts. Sie sind alle ausgestattet mit Lampen, weil um Mitternacht kommt der Bräutigam und sie müssen ihm den Weg erleuchten. Und Jesus sagt dieses Gleichnis und beschreibt, dass diese 10 Jungfrauen, die also die Gesamtheit darstellen der Menschen, die auf Jesus warten. Es sind nicht die Heuchler, es sind nicht die, die angeben nach außen nur von etwas. Es sind die Ernstgläubigen. Aber sie sind dennoch aufgeteilt in 2 Gruppen. Die einen werden hier genannt als weise oder klug und die anderen als töricht. Und sie sind bereit. Aber im Gleichnis wird beschrieben, dass der Bräutigam sich verspätet. Und sie schlafen alle ein. Und als dann der Ruf erschallt, Vers 6, Kapitel 25 in Matthäus, zur Mitternacht aber ward ein Geschrei. Siehe, der Bräutigam kommt, geht aus ihm entgegen. Da stunden diese Jungfrauen alle auf und schmückten ihre Lampen. Die Törichten aber sprachen zu den Klugen, gebt uns von eurem Öl, denn unsere Lampen verlöschen. Da antworteten die Klugen und sprachen, nicht also, auf das nicht uns und euch gebreche, geht aber hin zu den Krämern und kaufet für euch selbst. Und da sie hingingen zu kaufen, kam der Bräutigam, und welche bereit waren, gingen mit ihm hinein zur Hochzeit, und die Tür ward geschlossen. Zuletzt kamen auch die anderen Jungfrauen und sprachen, Herr, Herr, tu uns auf. Er antwortete aber und sprach, wahrlich, ich sage euch, ich kenne euer nicht. Darum wachet, denn ihr wisset weder Tag noch Stunde, in welcher des Menschensohn kommen wird. Was ist das Entscheidende an diesem Gleichnis? Es gibt viele Dinge, die wir aus diesem Gleichnis lernen können. Aber eines der Punkte, das wir auf jeden Fall wissen können, in dem Moment, wo der Ruf erschallt, der Bräutigam kommt, ist der Ist-Zustand einer jeden Jungfrau entscheidend. Das heißt, sie sind dann entweder fertig, das heißt, sie haben entweder diese Reserve in ihren Lampen oder sie haben sie nicht. Auch wenn im Gleichnis die 5 Törichten gehen und kaufen, anscheinend werden sie dennoch nicht hineingelassen. Weil ein Gleichnis ist halt ein Gleichnis, es soll etwas veranschaulichen. Und es soll den Charakter veranschaulichen. Wenn der Ruf erschallt, der Bräutigam kommt, gibt es keine Veränderung mehr im Charakter des Menschen. Der Charakter ist die Zusammenarbeit mit Gott durch den Heiligen Geist. Das ist das Ergebnis der Zusammenarbeit mit Gott durch den Heiligen Geist. Und er muss dann perfekt sein. Er muss dann das Angesicht des Goldschmieds widerspiegeln. So, das ist das Erste, was wir verstehen müssen. Wenn der Schall erscheint, wenn der Schall kommt, und ich sage euch, er kann zu jedem Augenblick erschallen. Wenn Gott sein Volk ruft, das letzte Werk auf Erden zu tun, dem Bräutigam, der von der Hochzeit kommt, der das Reich eingenommen hat, dem Himmel, er kommt, um die Seinen nach Hause zu holen und Gericht zu halten. Und wenn er kommt, dann ist jemand da, der ihm den Weg vorbereitet, der das Werk tut, dass die Welt erleuchtet wird von seiner Herrlichkeit, dass ein jeder Mensch sich endgültig entscheiden kann. Wenn dieser Ruf kommt, gibt es keine Veränderung mehr des Charakters. Entweder ich bin fertig. Das heißt, meine sündige Natur ist getötet und ich lebe aus der Gemeinschaft mit meinem Vater durch das Leben Jesu, das mir der Heilige Geist vermittelt hat. in der Zusammenarbeit mit meinem Geist. Entweder ich bin komplett fertig oder ich bin's nicht. Es gibt nichts dazwischen. Der Ruf, wenn er kommt, ist endgültig. Das heißt, niemand kann sich dann mehr verändern. Deshalb ist es so wichtig zu verstehen, was ist der Charakter? Was ist das Öl? Was ist er? Und woraus besteht der Charakter eines Menschen? Nun, die Definition ist einfach. Der Charakter ist die Summe aller Gedanken, Emotionen und Gefühle. Das ist der unsichtbare Teil des Charakters. Und die Summe aller Taten. Das ist der sichtbare Teil des Charakters. So, wie wir immer wissen, der Unsichtbare bestimmt den Sichtbaren. Weil der Unsichtbare ist am Anfang und der Sichtbare ist am Ende. Das heißt, er ist die Folge. So, alles in unserem Leben beginnt mit der Bearbeitung der Information. Das sind unsere Gedanken. So, sie formen unseren Charakter. Die Emotionen sind die Reaktionen des Körpers auf das, was wir unbewusst denken. So, der Körper reagiert, weil wir durch unsere Gedanken den Strom machen, reagiert unser Körper schnell. Und wir können uns über die Emotion schon bewusst werden, aha, war der Gedanke jetzt körpergerecht oder nicht? Auch wenn wir den Gedanken noch gar nicht fassen können, weil er ja unbewusst abgelaufen ist. Und dann haben wir Gefühle. Gefühle sind Ausdruck des Körpers bezüglich seiner Bedürfnisse und Nöte. Ich habe ein Gefühl, wenn ich mich schneide oder wenn ich mich verbrenne. Ich habe ein Gefühl, wenn ich hungrig bin oder müde. Das alles kommt an den Geist, damit er diese Bedürfnisse stillt. So all das ist im unsichtbaren Bereich des Menschen. Weil es findet nur hier statt. Niemand kann fühlen, was der andere fühlt. Auch wenn manche meinen, sie könnten es. Wir haben zwar ähnliche Gefühle, wir können mitfühlen, wenn einer sich verbrannt hat, weil er empfindet den Brennschmerz gleich oder ähnlich, wie ich ihn empfinde. Es sind da unterschiedliche Empfindlichkeiten auf jeden Fall. Individuelle Arten der Wahrnehmung, aber es ist ähnlich. Dennoch, wenn einer kommt zu mir und hat seine Hand verbrannt oder hat einen Schlag auf die Nase bekommen, fühle ich nicht, was er fühlt, ich kann es ja nicht. Das sind nur Dinge, die das Individuum selbst in sich fühlt. Es ist unsichtbar. Aber von diesem unsichtbaren Gedanken, der ja eine Entscheidung trifft, entstehen Worte. Worte sind Dinge, die man hört, die man sieht, in dem Sinne, das heißt sichtbar oder hörbar. Es geht darum, sie sind offensichtlich. Gesten sind wieder offensichtliche Dinge. Sie sind sichtbar. Und alles, was wir tun, ist sichtbar. Das sind die Komponenten des Charakters. Also wie viel ist vom Menschen eingeschlossen? Der ganze Mensch. So, der Charakter besteht und ist die Summe des menschlichen Tuns, wenn man so will. Weil Gedanken, Emotionen, Gefühle und Taten sind Aktionen, die in uns stattfinden. Das ist unser Leben. Das, was wir denken und tun, das ist der Charakter. Es sind unsere Aktionen. So, jetzt ist die Frage, Charakter ist immer individuell. Es gibt keinen gleichen Charakter wie den anderen. Warum? Weil es die eigenen Aktionen sind, die ihn ausmachen. Deshalb ist es selbstverständlich im Gleichnis, dass der Charakter nicht übertragbar ist. So möglich, dass man überträgt. Deshalb ist es auch, geht es auch nicht um die Menge des Öls, wie manche so sagen. Nein. Die fünf Törichten sind im Selbstbetrug ihres Herzens geblieben. Sie haben entweder nicht erkannt oder sie haben es abgelehnt. Weil, als sie gerufen werden, ist ihr Charakter nicht entsprechend, dass er leuchtet. Er entspricht nicht dem Angesicht des Goldschmieds. Was bestimmt denn den Charakter eines Menschen? Nun, es ist die Wahrheit, wer ich bin. Die führt zur Motivation, die Liebe oder die Selbstlosigkeit. Und die Lüge, in der man sein kann und der wir sind, und die ist gekennzeichnet durch Stolz und Egoismus. Das sind auch unsichtbare Dinge. So das Unsichtbare bestimmt also den Charakter. Das Entscheidende im Charakter eines Menschen ist, wer er ist, seine innere Wahrheit. Seine innere Wahrheit. Wer bin ich? Und offensichtlich waren die fünf törichten Jungfrauen in der Lüge, aber sie dachten, sie sind in der Wahrheit. Sie hatten ja Lampen. Sie haben sich geschmückt. Sie haben sich vorbereitet auf Jesu kommen. Und dennoch sind sie in einem nicht entsprechenden Charakter. Wieso? Weil die Lüge in uns, die Bibel sagt, das Herz ist ausgesprochen betrügerisch und unheilsam krank. Unheilbar krank. So, wenn wir den nicht erkennen, dann, und das sind die Menschen in ihrer Ernsthaftigkeit in der Religion, aber sie erkennen nicht ihren Zustand. Sie erkennen nicht, dass das, was sie antreibt, das Gute zu tun, dennoch aus der Lüge entsteht. Sie erkennen nicht, dass ihre Taten eine falsche Wurzel haben. Und ihr ganzes Denken, auch dass sie erlöst werden wollen, ist um ihretwillen. Deshalb muss der Schmelztiegel, und das ist die Krise, im Schmelztiegel wird offenbar, wessen Geistes Kind man ist. Und wenn man in der Krise, und die Krise kommt am Ende der Tage, durch den Ruf der Bräutigam kommt, und dann wird gesehen, wer wo ist. Das heißt, es gibt Menschen, die trotz des Schmelztiegels nicht vorwärts kommen, weil sie die Information nicht verstehen, um die es geht. So was soll in der Krise offenbart werden? Beide Parteien wurden überrascht, aber eine war für den Notfall vorbereitet und die andere wurde unvorbereitet gefunden. Ein plötzliches, unerwartetes Unglück, etwas, das die Seele mit Krankheit oder dem Tod konfrontiert, wird nun zeigen, ob es wirklich Glauben an die Verheißungen Gottes gibt. So, das ist das Training davor. Es wird zeigen, ob die Seele von der Gnade getragen wird, das heißt, ob sie in der Wahrheit ist, ob sie in Christus ruht oder nicht. Deshalb ist der Schmelztiegel so entscheidend, weil im Schmelztiegel können wir nicht spielen. Schaut, die Krise, in der wir sind seit 2,5 Jahren, und sie wird sich intensivieren, offenbart so deutlich. Sie ist ein Schmelztiegel. Ja, sie kommt von Gott, sie ist aber unangenehm. Gott lässt es dem Bösen zu, dass er sein ganzes Gesicht offenbart. Und er lässt es auch zu, dass die Menschheit ihr Gesicht offenbart. Und jeder hat gezeigt in diesen Tagen, wessen Geistes Kind er ist. Natürlich sind manche da, die waren so gläubig, und plötzlich sieht man, sie haben Angst für sich selbst. Und das ist noch kein Problem, das hatte auch Elia. Aber erkenne ich meine Not und ändere es? Oder beharre ich darin, dass der Feind von draußen kommt? Das ist die Frage. Deshalb ist so eine Krise eine Chance für den, der erkennt, aha, es geht ja doch um mich. Ich bin in der Lüge gefangen. Will ich raus oder will ich da drin bleiben? Und im Schmelztiegel wird man entweder befreit von der Lüge oder der Mensch verhärtet sich. Die Hitze macht einen noch fester in der Lüge. Und da kann Gott nicht mehr helfen. Das ist die Gefahr. Die fünf törichten Jungfrauen sind durch den Schmelztiegel gegangen, aber sie haben nichts geändert. In ihrem Herzen sind sie in der Lüge geblieben. Sie haben verharrt in dem, wie sie geboren sind. Ob bewusst oder unbewusst, am Ende wird Gott im Gericht zeigen, das Werk eines jeden Menschen. Und er wird ihm auch offenbaren, wo er sich der Gnade widersetzt hat. Dann kann Gott nicht helfen. So, die Krise offenbart den Charakter. Und in der Krise können wir wachsen, in der Gnade und Dinge verändern, oder wir verhärten uns und werden noch eigensinniger. Dann bewirkt der Schmelztiegel genau das Gegenteil. Aber schauen wir uns die fünf weisen Jungfrauen an. Sie schmücken ihre Lampen. Ihre Charaktere sind bereit. Sie können das Angesicht des Goldschmieds widerspiegeln und der Welt die Liebe Gottes zeigen. Sie können es. In der größten Krise, in der sie stehen, in der größten Auseinandersetzung, die es je auf dieser Welt gegeben hat, sind sie die leuchten. Und ich und du wollen ja dazu gehören. Deshalb wollen wir im Schmelztiegel mitarbeiten. Wir wollen lehrbar sein. Wisst ihr, eines der entscheidendsten Faktoren im christlichen, aber auch im sonstigen Leben ist man lehrbar. Das heißt, lerne ich aus den Dingen oder bin ich verstockt in meinem Herzen? Bin ich belehrbar? Kann mir Gott die Augen öffnen? Und bin ich flexibel zu lernen? Oder bin ich festgefahren? Weil wenn der Mensch nicht belehrbar ist, kann ihm Gott nichts beibringen. Dann bewirkt der Schmelztiegel nichts. Er bewirkt die Verhärtung. Und er bewirkt, dass der Mensch am Ende trotz der Not und des Leides dennoch sein Charakter und sein Wesen nicht verändert hat. Das ist eine Tragik. Aber Gott muss jeden Menschen in eine gewisse Not bringen, damit er ihn erreicht, damit er den Irrtum seines Herzens erkennt. So, wir wollen zu den Weisen gehören. Wir wollen vorbereitet sein, wenn der Ruf erschallt. Wir wollen das Angesicht unseres Goldschmieds widerspiegeln. Und wir haben eine fantastische Verheißung. In Daniel 12, 3 steht, die Lehrer aber werden leuchten wie des Himmels Glanz und die so viele zur Gerechtigkeit weisen wie die Sterne immer und ewiglich. Das ist im Kontext der letzten Ereignisse dieser Weltgeschichte. Dort steht es in Daniel 12. Das ist das, wofür wir durch den Schmelztiegel gehen, damit wir weise werden, damit wir der Welt darstellen können, das Wesen unseres Gottes. Die Lehrer aber werden leuchten wie des Himmels Glanz. Ja, die ganze Welt wird uns sehen. Und unsere Lehre wird eine schöne sein. Wir werden die Menschen einladen. Es wird kein Zwang da sein. Es wird keine Konditionierung, keine Methodik sein, wie man den Geist des Menschen manipulieren könnte. All das kommt im Charakter und im Wesen Gottes nicht vor. So wird es auch nicht vorkommen in seinen fünf weisen Jungfrauen. Nein, sie werden in der ganzen Liebe, mitten in der Verfolgung, mitten unter Bedrängnis, werden sie leuchten wie des Himmels Glanz. Als Jesus in der größten Not war, von Gethsemane bis zum Kreuz und bis zum Tod am Kreuz, da hat er am meisten geschienen. Da konnte die Gnade des Vaters sich am meisten offenbaren, Als er am Kreuz sagte, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Als er niemanden hasste, dass er niemandem böse war, der ihn bespuckt hat oder ihn geschlagen und gespottet und gesagt, sage uns, wer hat dich geschlagen? Dass er bei all dem so blieb, wie der Vater ist, nämlich in der Liebe, die alles tragen und erdulden kann. So hat er geleuchtet. Und so werden auch wir durch seine Gnade leuchten. Und was wird der Erfolg dieses Glanzes sein? Es wird viele zur Gerechtigkeit weisen. Und wenn wir in diesen letzten Tagen das Werk tun, so werden es viele sein. Es wird das Speisopfer eine ganze Menge von Heiden sein, die sich zu Gott bekehren. Und wir werden leuchten wie die Sterne immer und ewiglich. Das ist der Zweck des Schmelztiegels. Das ist das, was ich erreichen möchte. Und ich hoffe, auch du. Dass wir Lehrer sind. Weise, wie es sagt in anderen Übersetzungen. Die leuchten wie des Himmels Glanz. Und die so viele zur Gerechtigkeit weisen, wie die Sterne immer und ewiglich. Amen.